Ich habe vor einiger Zeit einmal eine Untersuchung gelesen, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich denke, die Tendenz bleibt bestehen. Da wurde festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Industrialisierung eines Landes und der Schrittgeschwindigkeit, der Lebensgeschwindigkeit der Menschen. Also man hat das gemessen, Japaner brauchen für 30 Meter in der Innenstadt nur 20,7 Sekunden. Die sind so eilig. Amerikaner brauchen fast 2 Sekunden länger, also 22,5 Sekunden. Länder, die damals noch nicht so industrialisiert waren wie Indonesien, dort hatte man 27 Sekunden, also 7 Sekunden langsamer als die Japaner. Also Menschen, die immer in Eile sind, die gehen sogar schneller. Man kann das nachweisen. Ich finde, das ist so eine Symptomatik für unsere Welt. Viele Menschen sind chronisch in Eile, manche sind auch chronisch überfordert und chronisch am Ende. Und das gibt's durch alle Gesellschaftsschichten. Interessanterweise sagen manche Forscher, dass selbst schon Kinder manchmal chronisch überfordert werden von den Eltern, von den Ansprüchen, von der Schule. Fragt mal manche Senioren, die haben manchmal einen Terminplan, der so ist, als wären sie noch voll beschäftigt. Manche Senioren sind auch immer unterwegs und die, die in der Arbeit sind oder zu Hause, vielleicht in der Familie sind, die können, glaube ich, ein Lied davon singen, dass man manchmal einfach immer wie in so einem Hamsterrad unterwegs ist. Und wir wollen jetzt eine neue Reihe starten. Wir hatten bis letzte Woche Bergpredigt Kapitel 6, Kapitel 7 wird dann irgendwann nächstes Jahr kommen. Aber wir wollen jetzt eine Reihe anfangen, die heißt Leben mit Grenzen, die uns hilft, wie wir auf uns achten können im Alltag, dass wir eben nicht immer so am Limit leben. Heute das erste Thema Raum zum Entschleunigen. Raum zum Entschleunigen. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, Grenzen zum Aufatmen. Wieso brauchen Menschen Grenzen? Weil Grenzen etwas für uns Menschen Wichtiges sind. Sie schützen uns, sie zeigen uns, wo es genug ist, was nicht unseres ist, was anderen Leuten gehört. Sie helfen mir, mein Leben in einem bestimmten Rahmen zu leben. Grenzen schützen mich. Also Grenzen, die ich setze, brauche ich, sind wichtig. Und ich sag mal so, je schneller du lebst, umso wichtiger ist, dass du gesunde Grenzen hast in deinem Leben, dass du weißt, was du tun sollst und was du nicht tun sollst, wofür du zuständig bist und nicht zuständig bist. Also schon Jesus wusste, dass Menschen nicht pausenlos unterwegs sein können, sondern manchmal eine Grenze brauchen, eine Pause. Da lesen wir zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 31, die Jünger kommen gerade zurück, sie haben Menschen geheilt, sie haben gepredigt, sie haben vieles mit erlebt und Jesus sagt ihnen erst einmal das, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Und jetzt seine Begründung, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Also Jesus muss ihn sozusagen verordnen, Jungs, kommt mal zur Ruhe, schaltet mal einen Gang runter. Ihr könnt nicht immer im Turbo-Modus leben. Das Problem ist, wenn du und ich keine Grenzen setzen, dann werden wir grenzenlos. Wer sich nicht entscheiden kann, bestimmte Grenzen zu halten, der wird von anderen Menschen entschieden, die dann für ihn sozusagen sagen, was sie von ihm erwarten und was sie nicht erwarten. Und dann wird es schwer, mich abzugrenzen, weil ich ja keine Grenzen habe. Peter Hane hat mal diesen Satz gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Also aus dem fließt es raus, weil er sich nicht abgrenzen kann. Es gibt also Vorteile, wenn ich in meinem Leben gute Grenzen setze. Einmal kann mein Geist gesund werden. Ich muss ja nicht dauernd irgendwas tun. Ich habe einmal Zeit, innezuhalten. Ich werde nicht nur immer getrieben, sondern ich kann einfach mal da sitzen und mir Gedanken machen über mein Leben, über Gott, über meine Familie. Und das tut mir gut. Ich kann innerlich gesund werden. Wir wissen, wenn Menschen dauernd im Stress sind, gibt es dieses Wort De-Stress, ein negativer Stress. Stress kann Menschen krank machen. Man lebt körperlich gesünder, wenn man gesunde Grenzen hat, weil ich dann weiß, ich muss nicht alles tun. Zu manchen Dingen darf ich auch Nein sagen und dann kann ich auch im Rahmen meiner Möglichkeit leben. Es gibt manchmal Menschen, die fast nicht schlafen, weil sie so viel zu tun haben und meinen, auf Dauer geht das. Wer aber auf Dauer zu wenig schläft, wird merken, das funktioniert nur bestimmte Zeit, dann ist Schicht im Schacht. Wir brauchen Regeneration. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Formel 1. Ist es nicht NASCAR, der amerikanische Variante? Das ist interessant bei dem Rennen. Die Fahrer müssen sich immer entscheiden, ob sie durchfahren wollen oder ob sie einen Boxenstopp machen wollen. Wenn sie durchfahren, besteht das Risiko, dass irgendwann ihr Sprit alle ist oder die Reifen kaputt gehen. Ein Boxenstopp fällt ihnen schwer, aber die meisten Rennfahrer entscheiden sich trotzdem für den Boxenstopp. Die sind inzwischen auch so schnell beim Wechseln, da kann man gar nicht gucken, wie das geht. Aber sie wissen, es ist besser zu regenerieren, kurz innezuhalten, als auf Dauer durchzurasen, durchzufahren. Und das gilt auch für dein und mein Leben. Wer dauernd 250 Stundenkilometer in seinem Leben fährt, übertragen, der kann nicht bei 250 Stundenkilometer auftanken oder den Reifen wechseln. Der kann nicht zur Ruhe kommen. Der braucht Momente, wo er einfach innehalten kann. Wenn du und ich, wenn es uns gelingt, Grenzen zu bauen, kann ich besser Beziehungen mit anderen Menschen bauen. Ich denke, dir sind deine Verwandten, deine Eltern, Kinder, Familie, Arbeitskollegen wichtig. Aber wenn du dauernd im Stress bist, musst du irgendwo streichen und dann streichen wir leider an Beziehungen. Wenn wir gute Beziehungen bauen wollen zu Menschen, zur Familie, brauchen wir Zeit. Eine gute Beziehung mit Gott braucht Zeit. Ich muss einfach auch für Gott verfügbar sein. Und wenn ich eben lerne, Grenzen zu setzen, kann ich eben auch besser auf Gott hören, weil ich mir ja Zeit nehme für die Beziehung mit Gott. Und Gott kann dann auch mal was in mein Leben sprechen, durch die Bibel, durch einen Bruder, eine Schwester, durch etwas, was mir deutlich wird, weil ich bereit bin, zuzuhören. Die Frage ist, ob du und ich, ob wir bereit sind, Grenzen zu setzen, ob wir Grenzen haben. Wenn du gute Grenzen hast, sei dankbar. Wenn du keine guten Grenzen hast, dann nimm das mit, dass es wichtig ist, gute Grenzen zu haben und zu setzen. Ich sag mal so, die Initiative für gute Grenzen muss von dir ausgehen und nicht von jemand anderem. Von Gott vielleicht, der es uns aufs Herz legt. Aber andere Menschen werden es dir nicht abnehmen, Grenzen in deinem Leben zu setzen. Eine Frau hat einmal gesagt, ich verschwendete Jahre damit zu hoffen, dass ich das Leben ändern würde und etwas ruhiger würde, bis ich realisierte, dass ich das Leben nicht änderte. Im Gegenteil, hat das Potenzial, noch anstrengender zu werden. Und dann hat sie gesagt, ich verstand, dass meine einzige wirkliche Option darin bestand, den Ansatz meines Lebens zu verändern. Ich entdeckte, dass es nicht das reale Leben, die Umstände oder Menschen waren, die sich verändern mussten, sondern ich musste mich ändern. Und dann fasst sie das zusammen, mein Problem war nicht das Problem, ich war das Problem. Und nochmal, wenn es darum geht, Grenzen in deinem Leben zu setzen, diese Aufgabe nimmt dir keiner ab, das musst du selber tun. Und es ist wichtig, dass du sie hast. Dann findest du nämlich Raum zum Innehalten, Raum auch mal zu entschleunigen und zum Aufatmen. Der zweite Gedanke, Begrenzungen beachten. Wenn man denn Grenzen hat, ist es auch gut, man hält sich an die Grenzen, die man erkannt hat. Harry Müller hat einmal diesen schönen Satz gesagt, ich habe ihn schon mal eingeblendet. Wer fleißig ist wie eine Biene, Kräfte hat wie ein Stier, schuftet wie ein Pferd und am Abend müde ist wie ein Hund, der sollte schleunig zum Tierarzt, vielleicht ist er ein Kamel. Da ist was dran. Ich sollte mein Leben prüfen, ob ich ein Kamel bin. Wisst ihr, manche Menschen haben fast ein Gottkomplex, dass sie meinen, sie haben unbegrenzt Kraft. Sie könnten alles schaffen. Es gibt diesen Satz, der in den USA so beliebt ist. Du kannst alles erreichen. Das klingt super, aber es ist eine Lüge. Du kannst nicht alles erreichen. Du kannst dir vornehmen, wie ein Vogel zu fliegen und kannst dann mal versuchen, aus dem Erdgeschoss zu springen. Ich sage jetzt nicht höher. Es wird dir nicht gelingen. Du wirst nicht fliegen wie ein Vogel. Du kannst vielleicht eine Ersatzmöglichkeit finden, mit Flügeln oder anderen Dingen, mit einem Drachen, aber du wirst kein Vogel, so sehr du dir es wünschst. Du kannst dich vor einen Spiegel stellen und es dir einreden, ich bin ein Vogel oder was auch immer, es wird nicht klappen. Du kannst nicht erreichen, was du willst, das ist eine Lüge des Teufels. Kein Mensch ist wie Gott und ist unerschöpflich in seiner Energie oder in dem, was er kann. du und ich, wir sind in Anführungszeichen nur Menschen. Und das ist wichtig, dass ich das realisiere. Meine Kraft ist begrenzt. Paulus schreibt einmal in einem anderen Zusammenhang, wo es um Gaben geht, wo Menschen in der Gefahr sind, sich über andere zu erheben, weil sie vielleicht andere oder anscheinend bessere Gaben haben. Den schreibt er in Römer 12, Vers 3. Ich rufe jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Also was Paulus meint, ist auch, keiner soll auch weniger von sich halten, als angemessen ist. Aber wir sollen nicht uns mehr zutrauen, als Gott uns gegeben hat. Also Paulus ist nicht dagegen, dass ich meine Grenzen auch mal erweitern darf. Ich muss nicht immer auf dem gleichen Stand bleiben. Aber er sagt, wenn du über deine Grenzen lebst, dann tut dir das nicht gut. Wenn du Grenzen hast, ist es wichtig, sie zu achten. Wir müssen als Menschen akzeptieren, meine Zeit ist begrenzt, mein Geld ist begrenzt, meine Energie ist begrenzt, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Und wir haben einfach Grenzen, die uns immer wieder daran erinnern werden. Du hast also physische Grenzen, körperliche Grenzen. Ich habe schon erwähnt, wer über Dauer Höchstleistung bringen muss, für den wird das körperlich irgendwann schwierig. Der klappt vielleicht irgendwann zusammen. Du hast emotionale Grenzen. Wenn du mit Menschen viel zu tun hast und die erzählen von dir von ihrem Leid und ihrem Schicksal, dann klingt das hart, aber dann muss man sich auf eine gute Art und Weise abgrenzen können, damit man nicht selber am Leid der anderen Menschen zerbricht und kaputt geht. Ich meine nicht desinteressiert sein, das ist manchmal die Schwierigkeit, ne? Sich auf eine gute Art und Weise abzugrenzen. Ärzte, Seelsorger, Feuerwehrleute, die an einen Einsatz kommen und sehen, wie Menschen schrecklich verletzt sind, die löschen müssen, die müssen lernen, Dinge zu verarbeiten. Man sieht, man hat emotionale Grenzen. Du wirst nicht alles schaffen können. Wir haben zeitliche Grenzen. Mein Tag hat 24 Stunden und ich kann dir garantieren, deiner hat genauso viel wie meiner. Keiner von uns hat einen Tag mit mehr als 24 Stunden. Wir leben manchmal so, als hätten wir viel mehr. Aber das funktioniert nicht. Das müssen wir respektieren. Wir haben mentale Grenzen, was uns gar nicht so bewusst ist. Inzwischen strömen so viele Informationen auf uns ein, dass die uns manchmal erschlagen und wir sie gar nicht verarbeiten können. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass ein Mensch von heute an einem Tag mehr Informationen über die Welt und das Schicksal der Welt erhält, als ein Mensch des Mittelalters in seinem ganzen Leben. Das kannst du in einer Nachrichtensendung sehen, mehr als ein Mensch im Mittelalter je mitbekommen hat. Der hat die Informationen aus seinem Dorf mitgekriegt und dann war Feierabend. Und wir können das ganze Schicksal der Welt im Internet nachlesen und müssen damit umgehen, dass wir so viele Informationen haben. Es gibt im Prinzip kaum noch Fachleute, die in ihrem Gebiet alles wissen, weil man gar nicht mehr alles wissen kann. Man muss sich spezialisieren, damit man überhaupt noch einigermaßen Überblick behalten kann. Damit müssen wir umgehen. Also nochmal, Grenzen ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Die Grenzen in deinem Leben, diese Grenzen körperlich, emotional, die hat Gott uns Menschen geschenkt. Die sind von Mensch und Mensch auch manchmal unterschiedlich. Also es gibt Leute, die körperlich mehr erreichen können als andere. Es gibt Menschen, die emotional mehr verarbeiten können als andere. Aber Gott hat jedem Menschen diese Grenzen gegeben und sie zu achten, ist unsere Aufgabe. Wenn wir diese Grenzen ignorieren, die wir uns erarbeitet haben oder die Gott uns einfach gegeben hat von unserer Konstitution, dann werden wir die Folgen tragen müssen. Im Predigerbuch steht mal in Kapitel 5, Vers 2, man sagt doch, wer zu geschäftig ist, träumt bald unruhig. Das wusste man schon zur Zeit des Predigers. Wer also nicht innehält, immer nur aktiv ist, ohne zur Ruhe zu kommen, den wird selbst im Traum verfolgen und zusetzen. Ich habe ein Bild dazu gefunden. Selbstfürsorge ist eine Priorität, kein Luxus. Da sieht man links so eine Akkubatterie. Wisst ihr, wenn mein Handy ans Ende kommt, dann fängt das an zu piepen. Das warnt mich und sagt aufladen. Also es sagt es nicht, aber ich weiß, was es bedeutet. Und wenn ich nicht darauf achte, bei 5% piept es nochmal, bei 3% kommt eine Meldung, schaltet ab in 30 Sekunden und dann ist aus, wenn ich dann nicht auflade. Bei uns Menschen ist es so, dass wir manchmal auch Warnhinweise haben, die sind noch nicht so deutlich wie beim Handy, dass plötzlich was aufblinkt und sagt, Frank, du bist am Limit, sondern das äußert sich manchmal anderes in meinem Leben. Also zum Beispiel so Warnlampen in unserem Leben sind, wenn du körperliche Schmerzen entwickelst, weil du mit deinem Leben überfordert bist. Das kann so aussehen. Wenn du dauernd unter Stressgefühlen leidest, wenn du immer erschöpft bist, wenn dich die Gedanken wie im Predigerbuch selbst in den Schlaf verfolgen und du nicht zur Ruhe kommen kannst, wenn du dauernd gereizt bist und eigentlich gar nicht weißt, warum, kann es daran liegen, dass manchmal dein Lebenstempo einfach zu hoch ist. Und es kann dazu führen, dass manche Menschen apathisch werden, leidenschaftslos. Die machen ihren Dienst dann nur noch nach Vorschrift. Ich habe gesagt, Ärzte zum Beispiel müssen sich abgrenzen. Schwierig wird es, wenn es dann nur noch heißt, der Patient von Zimmer 4 oder die Niere von Zimmer 8. Wenn man das sozusagen so runterbricht, dass manchmal die Gefahr besteht, ich formuliere es vorsichtig, dass der menschliche Aspekt verschwindet. Man arbeitet nur noch nach Vorschrift. Also deshalb ist es wichtig, die Grenzen, die ich erkenne, zu achten. Der dritte Gedanke, es ist noch nicht der letzte, ich habe heute 17, nee, 5, keine Angst. Der Maßstab für Grenzen. Wenn ich Grenzen setzen will, muss ich ja wissen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, damit ich die richtigen Grenzen setze. Also vielleicht wäre es eine Möglichkeit, sich nach dem Gottesdienst zu Hause mal hinzusetzen und mir aufzuschreiben, was ist für mich im Leben wichtig? Welche Menschen sind mir wichtig? Wie wichtig ist die Beziehung zu Gott für mich? Was hat für mich den höchsten Wert, sich das einfach mal aufzuschreiben? Und das, was du aufgeschrieben hast, das ist das, in was du dich eigentlich investieren solltest. Das ist das, was Gott dir hoffentlich ans Herz gelegt hat. Wenn du dein Leben entschleunigen willst, musst du wissen, was sind die wichtigen Werte meines Lebens. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Mann, der in so einem Heißluftballon die Welt umfahren wollte. Die fahren ja, die fliegen nicht. Die Welt umfahren wollte. Und er hatte noch einen Meteorologen an Bord, der sich besser auskannte, was so eben die Höhen sind mit Windgeschwindigkeiten und so. Und er hat gemerkt, dass in höheren Regionen, ein bisschen höher, ein stärkerer Wind war und wollte unbedingt aufsteigen. Er hat es nachher nicht gemacht. Warum? Weil der Meteorologe ihn nur eine Frage gestellt hat. Willst du schneller in die falsche Richtung fliegen oder langsam in die richtige? Also es hat ihm nichts genutzt, dass in der oberen Luftschicht der Wind schneller war. Es war die falsche Richtung. Und für dich und mich ist richtig wichtig, fliege ich in die richtige Richtung? Sind meine Werte angemessen? Nur wer die Ziele seines Lebens gut festmachen kann, der hat die, ist in der Situation eben, das zur Priorität zu machen. Der weiß, das muss ich beachten. Und er hat auch die Freiheit, Dinge nach hinten zu schieben und zu sagen, die sind nicht so wichtig, sind nicht so wichtig. Der hat auch die Möglichkeit, vielleicht Nein zu Dingen zu sagen. Jesus hat es einmal so formuliert, als er gefragt wird von dem Schriftgelehrten, was das Wichtigste ist. Und Jesus fasst das zusammen, wir wissen es, mit dem Doppelgebot der Liebe in Markus 12. Dies ist das wichtigste Gebot. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn allein sollst du von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Es gibt kein anderes Gebot, das lebenswichtiger ist als diese beiden. Also Jesus gibt uns ein Kriterium an die Hand, mit der wir prüfen können, was unser Leben ausmachen sollte oder was zählt im Leben. Also Jesus fragt dich und mich zum einen, liebst du Gott von ganzem Herzen? Bist du bemüht, deine Beziehung zu Gott zu pflegen? Also Gott zur Nummer eins deines Lebens zu machen. Und er fragt, liebst du deine Mitmenschen wie dich selbst? Ist deine Beziehung zu dir in Ordnung und zu den Menschen um dich herum? Und damit gibt Jesus uns ein Kriterium, das uns hilft, gute Grenzen zu setzen. Also wenn du Grenzen hast und sie beachtest, ist auch gut zu prüfen, ob sie dem entsprechen, was Jesus eben für dein Leben, was ihm für dein Leben wichtig ist. Das sollte uns bestimmen. Ich sage es nochmal, ich habe es vorher angedeutet, wer permanent überlastet ist, im roten Bereich lebt, also wo das Akku fast leer ist, der steht in der Gefahr, dass sein Herz schrumpft, kleiner wird, weil er irgendwie gerade noch überleben muss und keine Zeit mehr hat, sich an Gott auszurichten oder für seine Mitmenschen da zu sein. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir Mut machen, innezuhalten und deine Werte zu überdenken. Der vierte Gedanke, Termine weise planen. Ich habe vorher davon gesprochen, jeder von uns hat 24 Stunden. Jemand hat mal gesagt, wenn ich 30 Stunden am Tag hätte, dann würde ich es hinbekommen. Du hast aber keine 30 Stunden, das ist das Problem, du hast nur 24. Und du musst mit 24 Stunden auskommen. Und wenn du deinen Kalender nicht im Zaum halten kannst, dann wird er dich im Zaum halten und vom einfacheren Leben abhalten. Dann wird dir das nicht gelingen, ein Leben zu führen, das auch Raum hat für diese Dinge, die wichtig sind. Ich sag mal so, dein Kalender, also manche Menschen brauchen keinen Kalender, die kriegen das im Kopf gut hin, ne? Aber falls du einen Kalender hast, die Verantwortung für deinen Kalender liegt auch alleine in deiner Hand. Du bist der, der Termine in deinen Kalender einträgt, hoffe ich. Also vielleicht noch der Ehepartner manchmal, aber ich hoffe nicht, dass dein Chef für dich Termine in deinen privaten Kalender einträgt. Wenn ja, würde ich mal mit meinem Chef sprechen, dass das die Grenzen überschreitet, dessen, was gut ist. Niemand anders wird deinen Kalender pflegen, im Großen und Ganzen. Es ist deine Aufgabe. Das Problem ist, zu oft füllen wir unseren Kalender, unser Leben mit Dingen, die unwichtig sind. Also Jesus ist nicht gegen unwichtige Dinge, die auch mal schön sind, ne? Aber es gibt eben Dinge, die wichtig sind, wirklich wichtig sind, die Gewicht haben. Und manchmal haben wir keinen Platz in unserem Kalender mehr, weil schon so viel drinsteht. Paulus schreibt einem Epheser 5, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also im Prinzip steckt dahinter die Aussage, wie würde dein Terminplan aussehen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte, über das, was in deinem Kalender steht. Deine Lebenszeit, dein Kalender, deine Terminplanung, wenn Gott sie bestimmen würde, was würde da stehen? Und das, was da stehen würde, das ist entscheidend. Das sollte auch drin sein. Wisst ihr, Gott geht es nicht so sehr darum, dass ich mein Leben mit all den Verantwortungen geregelt kriege, sondern Gott geht es darum, dass ich der werde, der ich sein soll in seinen Augen. Ich soll ein Nachfolger Jesu werden, ein Mensch, der mit ganzem Herzen Jesus nachfolgt. Und das ist für Jesus wichtig. Also er ist auch nicht uninteressiert, dass ich meine Aufgaben erledige, aber das Entscheidende ist, dass er möchte, dass ich ihm ähnlicher werde. Es gibt so ein Bild, ihr werdet das kennen, viele, für die, die es nicht kennen, ich will es trotzdem kurz erzählen, von einem Professor, der das in der Vorlesung macht. Er hat ein Glas, Steine, Kiesel, Sand und Wasser. Er legt große Steine in das Glas, bis es voll ist und fragt dann die Studenten, ob das Glas voll ist. Manche sagen ja, andere sind erstmal vorsichtig, man weiß bei Professoren nie, was die jetzt so wollen. Er sagt, na, es ist nicht voll, dann nimmt er die feinen Kiesel und schüttelt das Glas, bis es voll ist und fragt, ist es jetzt voll? Und dann sind die Studenten schon vorsichtiger, man kennt ja seine Pappenheimer und nur noch ganz wenige meinen, es sei ganz voll. Dann macht er noch ganz fein Sand, schüttelt es nochmal, der verteilt sich noch zwischen den Kieseln in den letzten Lücken. Er fragt, ist es jetzt voll? Und es gibt immer noch ganz wenige, die meinen, es ist jetzt, mehr passt nicht rein. Und dann nimmt er Wasser und füllt noch das Wasser und das nimmt wirklich den letzten Raum, den man noch findet, zwischen den feinen Sandkörnern im Kiesel, füllt das Wasser aus. Und dann ist das Glas wirklich voll. Und er sagt, und was lernen wir jetzt daraus? Und dann meint ein Student, man lernt daraus, wenn man sich Mühe gibt, kriegt man auch immer mehr in seinen Plan, in sein Glas. Und der Professor sagt, nein, man lernt daraus, wenn man die Steine nicht zuerst ins Glas gelegt hat, passen sie hinterher nicht mehr rein. Und das meint Jesus, wenn du nicht lernst, die wichtigen Dinge deines Lebens zuerst in dein Lebensglas zu packen, in dein Kalender einzuplanen, dann wirst du sie hinterher nicht mehr reinkriegen, weil kein Platz mehr da ist. Das andere dehnt sich so aus, dass dein Plan voll ist. Es ist also wichtig, dass ich die Dinge in den Kalender eintrage, die aus Gottes Sicht Bedeutung haben. Also in deinem Kalender darf zum Beispiel drinstehen, außer du kriegst es sowieso hin, stille Zeit, Zeit für Gott. In deinem Kalender sollte vielleicht einen festen Platz haben, Ehepartner, Zeit für meinen Ehepartner. Weil wenn wir das nicht reinschreiben, füllt was anderes diese Zeit. In deinem Kalender sollte drinstehen Kinder oder Erholung, Sport, diese Dinge, die vielleicht wegfallen, wenn sie nicht drinstehen. Und das möchte ich dir mitgeben, diese großen Dinge, die Jesus wichtig sind, die auch für uns wichtig sind, in unser Leben einzubauen. Sonst fehlt hinterher der Raum. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einem Mann, der zum Glauben gekommen ist, der zu seinem Pastor kommt und ihm das erzählt und ihm dann voller Freude erzählt, ich habe den ersten Bibelvers auswendig gelernt. Und der Pastor dann sagt, ja, welcher Vers es ist. Es ist der, den wir die letzten Wochen schon betrachtet haben. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und der Pastor sagt, das ist toll, dass du den Bibelvers auswendig gelernt hast. Aber willst du ihn denn auch umsetzen? Und dann war der Mann, der frisch zum Glauben gekommen ist, etwas erst irritiert, weil er die Frage noch nicht verstanden hat, gesagt, ja, das ist wirklich ein wichtiger Vers. Aber entscheidend ist, ob das in deinem Leben vorkommt. Willst du wirklich zuerst nach Gottes Reich trachten? Dann hat er gefragt, wie könnte das denn aussehen, wenn ich nach Gottes Reich trachten will? Und da hat er gesagt, das könnte so aussehen, da du einen Terminkalender hast und ihn nutzt, dass du deinen Terminkalender hast und dich eben fragst, was würde Gott in meinen Kalender schreiben? Was bedeutet, trachte zuerst nach Gottes Reich? Und dann fühlt der Mann sich herausgefordert und hat aufgeschrieben, was drinstehen könnte, hatte mehrere Versuche mit dem Pastor dann Rücksprache gehalten. Und dann hatte er einen Terminkalender, den er auch befolgt hat, der es geschafft hat, mit Gottes Hilfe das zu befolgen, was da drinsteht. Und er sagt, mein Leben hat sich verändert, denn für mich war klar, was in meinem Kalender stehen muss, ist meine Ehe. Meine Ehe ist am Rande der Möglichkeiten und ich muss für meine Ehe Zeit aufwenden. Und er hat dann angefangen, mit seiner Frau mehr Zeit zu verbringen, mit ihr zu reden, ihr von seinem Glauben zu erzählen, zu erfragen, was ihr wichtig ist, was sie will. Und das war für ihn und für die Frau etwas ganz Neues. Und dann hat er gesagt, ich habe in meinen Kalender Kinder reingeschrieben, weil bisher waren meine Kinder für mich immer irgendwie so, die liefen nebenher, die waren eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich als Unternehmer so beschäftigt war, dass ich fast immer weg war. Und als er Kinder reingeschrieben hat, hat er gemerkt, ich muss Zeit mit meinen Kindern verbringen. Er hat sich bewusst Zeit genommen, mit seinen Kindern Dinge zu machen, die für die Kinder schön waren. Er hat Urlaub in seinen Kalender geschrieben. Vorher hat er immer gesagt, ich kann nicht in Urlaub fahren, ich habe keine Zeit. Und jetzt hat er Urlaub reingeschrieben, hat die ersten Male mit seiner Familie Urlaub gemacht. Er hat reingeschrieben, Zeit für Gott. Er ist in eine Bibelgruppe für Männer gegangen und nach 2 Jahren war sein Leben vollkommen anders. Weil er das, was wichtig ist, berücksichtigt hat. Darum geht es. Das möchte ich dir aufs Herz legen. Manchmal Dinge unerledigt zurücklassen, das zu tun, was Gott dir eben mitgibt, was wichtig ist, und das umzusetzen. Wenn du das tust, danach fragst Gott, wie würdest du meinen Kalender füllen, musst du aber damit rechnen, dass es Dinge geben wird, wo es schwierig wird, weil dein Kalender ja immer noch nur 24 Stunden hat. Und dann kann sein, dass Gott dir manchmal sagt, du musst zu anderen Dingen Nein sagen. Wenn du das tun willst, was wichtig ist, musst du anderes vielleicht zurückstutzen. So schön es vielleicht auch ist, mal Computer zu spielen und sich dabei zu erholen oder Fernsehen zu gucken, da bin ich gar nicht gegen, aber vielleicht musst du einfach das Limit an Zeit reduzieren, was du dafür aufwendest, damit du an anderen Punkten mehr Zeit hast. Ich möchte dir Mut machen, das für dich einfach neu zu überdenken, die Frage mitzunehmen, was würde Gott in meinen Kalender schreiben? Und dann den Mut zu haben, zu sagen, das möchte ich berücksichtigen. Wenn du das ohne Kalender hinbekommst, ist gut, aber du hast den Gedanken verstanden. Der letzte Gedanke, Nummer 5, zu Jesus kommen. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du schon ausgelaugt bist, dass du am Ende sein solltest, dann ist es schwierig, diese Schritte, die ich genannt habe, vielleicht noch hinzubekommen. Dann sind wir als Christen immer gut beraten, erstmal zu dem zu kommen, der unser Leben heil machen kann, der uns Ruhe schenken kann, der uns runterholt. Jesus lädt alle Stressgeplagten, alle Erschöpften ein, allen denen, die auch unter religiösen Zwängen oder Lasten leiden, in Matthäus 11, Vers 28. Wir werden diesen Vers noch in einer Predigt, dann nur diesen Vers, über diesen Vers sprechen, das ist nur ein Ausblick. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Ich fand dieses Zitat schön, was ich gefunden habe. Wir leben in verrückten, unruhigen Zeiten. Mittendrin gibt es einen Ort der Ruhe und das ist am Vaterherz Gottes. Und ich lade dich ein, an diesen Ruheort zum Vaterherz Gottes zu kommen. Eigentlich müsste das der Start sein, aber ich wollte den geistlichen Punkt ans Ende stellen, weil das der wichtigste Punkt ist. Wenn ich mein Leben ändern will, muss ich das aus meiner Beziehung mit Gott in Angriff nehmen. Du brauchst Gottes Geist, Gottes Kraft, um solche Veränderungen durchzuhalten. Manche Menschen kriegen das so hin, die sind sehr strukturiert. Ich glaube, der Großteil von uns ist nicht so. Und deshalb ist es wichtig, dass ich das nicht alleine versuche, sondern Gott um Hilfe bitte, Jesus um Hilfe bitte. Jesus, der ist der Einzige, der ein unruhiges Herz wirklich heilen kann. Der ein Herz heilen kann, das von inneren Stimmen angetrieben wird, die ihm sagen, du musst mehr. Du bist nur was, wenn du leistest. Du musst perfekt sein. Das ist das, was der Teufel den Menschen einredet. Gott sagt, du bist genug, wie du bist. Du bist ein Sünder, aber ich lade dich ein, komm zu mir, mach dein Leben an mir fest und da findest du Ruhe für deine Seele und Frieden. Also Jesus kann und will dein und mein Herz verändern. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche dir, dass du wirklich Raum zum Aufatmen findest. Aber nochmal, wenn du gut zugehört hast, das wird nicht von alleine passieren, sondern es liegt mit an dir und mir, welche Schritte ich unternehme, was ich tue. Jetzt will ich von hinten anfangen. Wenn du merkst, ich bin gefährdet, geh damit zu Jesus. Jesus ist immer der beste Ansprechpartner für unser Leben. Geh zu ihm, sag ihm das und ja, bitte ihn um Ruhe und Frieden. Und dann wünsche ich dir, dass du gesunde Maßstäbe für dein Leben erkennen kannst, dir gesunde Maßstäbe setzt, dass du sie auch beachtest, dass du diese Maßstäbe von Gottes Absicht für dein Leben bestimmen und prägen lässt und dass du auch lernst, Termine weise zu planen. Es ist eine geistliche Verantwortung, wie ich mit meiner Zeit umgehe, mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Ich glaube, es sind 86.400 Sekunden pro Tag. Und das hat Gott dir als guter Haushalter, als gute Haushalterin gegeben, um damit umzugehen. Und ich wünsche dir und mir einen weisen Umgang. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für